Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Katharina Wagner, Urenkelin von Richard Wagner, Ururenkelin von Franz Liszt, Regisseurin, Theaterfrau, Managerin, bisweilen auch Tochter von Beruf und seit 2008 neben ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier eine der beiden künstlerischen Leiterinnen und Geschäftsführerinnen der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Es ist Festspielzeit, nun schon seit einigen Tagen und wir befinden uns direkt auf dem grünen Hügel. Es ist Mittag. Wo fange ich Sie eigentlich gerade ab? Was würden Sie machen, wenn Sie nicht hier sitzen würden?
Ja, gerade eben waren wir noch im Büro und haben versucht, Sponsoren für die Frühwerke, Sponsoring-Pakete zu schnüren für die Frühwerke 2013. Man muss ja immer sehr weit vordenken, damit man auch die Sänger noch kriegt. Also wir sind sozusagen gerade in der Planung für 2013.
2013, ja. Also 3 Jahre im Voraus. Und das ist normal oder wird's eng?
Ja, jetzt langsam müssen wir uns schon sputen.
Wie sieht Ihr Tag überhaupt aus an so einem Festspieltag? Also wie habe ich mir das vorzustellen? Gehen Sie abends in die Veranstaltung oder sind Sie die ganze Zeit eigentlich nur im Büro?
Ich bin immer lieber im Büro, weil also erstens bin ich der Meinung, man muss dem Publikum nicht unbedingt Karten wegnehmen. Wir haben sie jetzt oft genug gesehen. Zweitens bin ich immer, das Büro ist direkt neben der Bühne. Ich bin immer lieber an der Bühne, falls was wäre, Sänger eine Stimme, die Stimme verliert oder falls auf der Bühne irgendwas ist, dass man wirklich näher dran ist, als wenn man erst aus dem Zuschauerraum raus muss. Wir hatten es jetzt auch beim Lohengrin, da ist der Frau Dasch unglücklicherweise ein Spiegel auf den Kopf gefallen, die war kurz ohnmächtig und das ist ganz gut, wenn man dann sozusagen nicht erst noch raus muss.
Wie stecken Sie das weg? Gerade so ein Stress? Ich meine, der Stress, die ganze Auftaktpremiere, alles das ist unglaublich stressig. Dann fällt dir auch noch ein Spiegel auf den Kopf.
Ja gut, das war A in der Generalprobenzeit und B, ich sage mal, solche Dinge passieren, wenn man arbeitet. Das passiert nicht nur am Theater, das kann allerweil passieren, egal wo man arbeitet. Das sind unglückliche Gegebenheiten. Ich bin froh, dass sie die Premiere so singen konnte, wie sie wunderbar gesungen hat. Und insofern ist das Ganze gut ausgegangen.
Um es gleich zu Beginn zu klären, Ihre Halbschwester Eva Wagner-Pasquier gehört zur Geschäftsführung, sie ist auch künstlerische Leiterin, aber sie ist nicht hier, denn sie machen strikte Aufgabenteilung. Ne? Sie sind sozusagen für die Repräsentation nach außen verantwortlich, stimmt das?
Ja, was heißt, wir machen keine strikte Aufgabenteilung, wir machen alles zusammen, bloß gerade was diesen Bereich Präsentation nach außen angeht. Also ich meine, sie eröffnen natürlich die Festspiele auch mit auf den Staatsempfang. Also wir müssen unterscheiden, die Repräsentation nach außen macht sie genauso wie ich. Sie empfängt auch genauso Leute wie ich. Das ist nicht der Punkt, sondern unser Punkt ist, dass wir gesagt haben, für die Pressearbeit sollte einer sprechen, weil das Grundproblem ja immer ist, es ist ja auch so, wenn der Pressesprecher spricht, spreche ich nicht mehr. Weil es viele böse Leute gibt, die auch immer wieder uns unterstellen, wir würden uns streiten, wir würden uns nicht verstehen. Und sie wissen auch, wenn man inhaltlich dasselbe sagt, aber sich nur etwas anders formuliert, heißt gleich, die beiden sind sich uneinig. Deswegen, ich halte es auch mit Peter Emmerich so, wenn er was sagt, sage ich nichts mehr dazu, weil es reicht eine kleine andere Formulierung, dann heißt, die sind sich untereinander nicht einig. Insofern ist das ein absolutes Zeichen der Gemeinsamkeit, dass wir eben sagen, nee, wir wollen gar nicht erst den Eindruck erwecken und, sagen wir mal, Leuten, die uns böse wollen, die Chance geben, dass die daraus was drehen können, weil inhaltlich sind wir uns hundertprozentig einig.
Peter Emmerich, muss man sagen, ist der Pressesprecher der Bayreuther Festspiele, genau. Und Sie sind sozusagen die Stimme. Dann, im wahrsten Sinne des Wortes, The Voice.
The Voice, genau.
Steigen wir direkt ins Thema ein, Lohengrin. Ausgesprochen kontrovers diskutiert worden. Das ist ja eigentlich immer positiv, weil man die Leute auf genau zwei Seiten dann bekommt. Berührt Sie das eigentlich? Also wenn die Leute das nicht mögen oder wenn so eine große Diskussion zustande kommt, lesen Sie die Kritiken, wenn ja, welche?
Ich lese fast alle Kritiken und da kann ich auch fast sagen, fast alle grundsätzlich, weil ja eben auch die Presseabteilung mir immer ganze Bücher fast schon runterbringt. Das ist gut, da kann ich jetzt als Regisseur sprechen. Als Regisseur ist einfach grundsätzlich so, dass man es natürlich nicht allen recht machen kann. Das ist völlig normal. Das gehört sozusagen zum Berufsbild dazu. Man kann nicht den Geschmack von 2000 Leuten treffen. Das ist so. insofern eine kontroverse Diskussion. Ich sage immer, jede Diskussion ist besser wie keine Diskussion. Ich finde immer das Traurigste am Theaterabend, wenn die Leute rausgehen und nachdenken, oh, da liegt noch die Bügelwäsche daheim, die ich jetzt gleich machen muss, oder was esse ich jetzt, lieber Pizza mit Schinken oder mit Salami, oder ich muss die Steuererklärung gleich noch machen, wenn das Stück so in keinster Weise nachwirkt. Das ist was, was ich ja nicht den traurigsten Zustand finde für eine Produktion. Der Zustand, dass eine Produktion überhaupt Reaktion und Diskussion auslöst, ist schon mal an sich ein positiver Zustand.
Das war das Vorspiel zum ersten Aufzug aus Richard Wagners Oper Lohengrin, ein Teil daraus. Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf am Tisch mit Katharina Wagner. Gastgeberin ist heute Natascha Pflaumbaum. Die ersten Tage sind immer mit großem Medienrummel verbunden. Das zehrt an den Kräften. Ihre Halbschwester ist ins Krankenhaus gekommen. Man hat von Ihnen auch jetzt hier einiges gelesen. Die erste Premiere ist eigentlich immer wie so ein Lackmustest. Ne? Sie darf nicht zu sauer werden, muss man sagen, aber auch nicht zu basisch, weil sich dann die Leute hier, die sich ja Experten schimpfen, gerade auch am ersten Tag unterfordert fühlen. Ist das auch nicht eine große Verantwortung, dass gerade dieser erste Tag glücken muss, damit er ausstrahlt auf die nächsten Wochen?
Das ist im Waldorf sowieso eine wahnsinnig große Verantwortung, weil man darf nicht vergessen, wir sind kein Repertoirehaus. Ein Repertoirehaus bringt x, also was heißt x, sagen wir mal, 8 Produktionen im Jahr, wo man sozusagen punkten kann. Hier in Bayreuth hat man das Problem, man hat eine neue Produktion, eine Premiere und die gelingt oder sie gelingt nicht. Insofern ist der Leistungsdruck ein anderer wie ein Repertoirehaus, weil man genau weiß, man hat einen Versuch und wenn der scheitert, dann hat man einfach Pech gehabt, um es mal salopp zu formulieren.
Ja, finden Sie, dass das Publikum extrem nervös ist in dieser Hinsicht, weil es eben diese Experten sind und mit den hohen Erwartungen?
Ich glaube, das Publikum ist insofern nervös, würde ich nicht sagen, sondern freudig, weil man eben auch weiß, dass man in Bayreuth 10 Jahre auf eine Karte warten muss. Und wenn ich 10 Jahre auf etwas warte, ist das natürlich was ganz Besonderes. Insofern, das, was Sie als Nervosität beschreiben, ist, glaube ich, so eine sehr, sehr freudige Erwartung. Natürlich ist es auch, glaube ich, so ein bisschen schwierig, wenn man 10 Jahre auf etwas wartet und dann trifft es ein, dann hat man so eine Grundnervosität, die Sie hier feststellen. Aber ich glaube, das liegt einfach an unseren langen Wartezeiten.
Mhm. Apropos 10 Jahre warten, es gibt jetzt auch noch andere Möglichkeiten, Bayreuth und auch Wagner hier zu hören. Sie haben sich ziemlich viele neue Sachen ausgedacht mit Ihrer Schwester. Public Viewing, auch ja. Internetstream.
Ja.
Ja. Das ist nur eine Veranstaltung, ne?
Das ist nur eine Veranstaltung. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man auch Leuten einfach die Chance gibt, die gar nicht so opernaffin sind, die gar nicht unsere eigentlichen Kartenbesteller sind, dass man denen einfach die Chance gibt, dass man sagt, geht mal auf den Volksfestplatz hin, kommt zum Public Viewing und schaut euch das an. Geht wieder, wenn es euch nicht gefällt. Einfach eine Opernliebe sozusagen herauf zu beschwören, aufgrund dessen, dass man da eben mal ganz ungezwungen, ohne Kosten, ohne Karten hingehen kann. Und zum anderen ist natürlich auch für das Publikum schön, dass eben keine Karte bekommen hat in dem Jahr.
Ist es denn noch ein realistischer Eindruck, sage ich mal, wenn man 20 Minuten von den Meistersingern hört, weil man mehr nicht aushält?
Ich war sehr erstaunt, wie viele Leute einfach bleiben.
Dann Tannhäuser für Kinder, Wagner für Kinder.
Wagner für Kinder, das ist auch ein ganz wichtiges Projekt, das mir wirklich am Herzen liegt. Es geht hier gar nicht in erster Linie darum, das Publikum für Bayreuth zu sichern. Wir sind Gott sei Dank eben bei Wartezeiten wie 10 Jahre. Das heißt, wir haben unser Publikum, aber für mich ist es grundsätzlich wichtig, dass man Kinder an die Oper heranführt. Und ich glaube, Bayreuth ist so ein großer Name, dass wir da wirklich vorangehen können.
Und insofern nutzen Sie den Nimbus, diesen strahlenden Nimbus Bayreuths und setzen ihn als Synonym für Oper schlechthin dann, ne?
Na, ich glaube schon, dass wir halt hier auch eine gewisse Qualität garantieren können, die bei anderen Kinderopernvorstellungen vielleicht nicht so zustande kommt, weil wir eben hier, Gott sei Dank, durch die Sponsoren gutes Budget haben und wir haben hier natürlich auch Sänger vor Ort, die eine wunderbare Qualität bieten. Und ich meine, ich nehme Kinderoper sehr ernst. Man darf nicht vergessen, das hat eine 29-mann Orchesterbesetzung und 20-mann Chorbesetzung und eben kein Klavier, wie es so üblich ist.
Ist kein Pipifax.
Nee, das ist eine ganze Produktion. Das muss man wirklich sagen. Es kostet auch Nerven wie eine ganze Produktion. Also seitdem wir die Kinderoper haben, haben wir aber zwei neue Produktionen. Die eine ist zwar immer nur für Kinder in Anführungszeichen, aber die wird genauso ernst genommen und kostet genauso viel Zeit und Nerven wie die große Produktion.
Als drittes im Kanon der Neuerung für viele habe ich jetzt noch dieses DJ-Club-Event sozusagen auf der Liste. Was ist das?
Das wurde leider von einem Ihrer Kollegen falsch wiedergegeben. Sie kennen sicher die Yellow Lounge in Berlin.
Ja.
Das war damit gemeint. Also ich glaube, der Kollege wusste einfach nicht, was die Yellow Lounge ist und hat das als DJs legen irgendwelche Rockmusik auf. Wenn ich das will, kann ich in die Disco gehen. Das ist ein völliger Quatsch. Dafür brauchen wir keine Bad- oder Festspiele. Yellow Lounge ist ein etablierter Begriff, darum ging es. Er wusste bloß einfach, glaube ich, nicht, was das ist.
Genau, Yellow Lounge heißt klassische Musiker. Also wir kennen das auch aus Frankfurt im Cocoons.
Ja.
Spielen Klavier dort oder was auch immer, machen die klassische Musik eben. Die Location ist ein bisschen anders. Man ist sehr ungezwungen, kann einen Cocktail trinken.
Richtig.
Und ist eigentlich sehr
also,
seriös.
Ist heranführen, das ist wirklich eine seriöse Weise. Eben auch durch Auftritte, das sind ja, wie gesagt, einfach auch Auftritte von Künstlern live und das wäre eine sehr schöne Sache, eben in einer anderen Atmosphäre. Wer das nicht mag, muss ja nicht hinkommen, aber das ist was Grundseriöses. Wie gesagt, ansonsten hätte ich eine Disco-Empfehlung ausgesprochen, wo man denn hingehen kann.
Nun sind diese drei Punkte Sachen, die eigentlich so ein bisschen gegen den Geist von Bayreuth sprechen. Und zwar erkläre ich das mal, weil Bayreuth ist exklusiv, lebt von einer Exklusivität, weil es nur ein paar Wochen im Jahr ist und weil auch die Spielstätte nur begrenzt ist. Das heißt, 54.000 Leute können hierher. Diese Exklusivität wird in gewisser Weise durch einen gewissen Ausschluss auch hergestellt. Also indem sie jetzt mehr Leute inkludieren, also eingemeinden, geht natürlich auch ein großer Reiz Bayreuths verloren, weil die Geheimniskrämerei, dass man nicht hinkommt, dass man nicht dabei sein darf, dass man ausgeschlossen ist, macht natürlich auch Bayreuth aus.
Sag jetzt mal, das ist eine grundsätzlich arrogante Haltung zu sagen, Bayreuth ist exklusiv. Sie haben natürlich recht, es hat das Image, weil wir so lange Wartezeiten haben, aber ich stehe überhaupt nicht auf dem Standpunkt. Und auch Richard nebenbei bemerkt, wollte für alle Leute Oper machen. Das ist ja ein Grundgedanke Richard Wagners, dass möglichst viele sein Werk sehen. Das eigentliche Erlebnis, nämlich im Zuschauerraum eine Wagner-Oper zu sehen, das kann man durch kein Public Viewing ersetzen, das kann man auch durch keine Kinderoper ersetzen, das kann man auch durch keine Yellow Lounge ersetzen. Ich denke bloß, es sind Zusatzangebote, die wir als Bayreuther Festspiele versuchen, in sehr, sehr hoher Qualität zu veranstalten. Und diese Zusatzangebote können die Leute nutzen, zusätzlich nutzen. Es ersetzt aber natürlich nie das Erlebnis im Festspielhaus selber. Und da werden wir immer diese 10-jährige Wartezeit wahrscheinlich hoffentlich, kann ich bloß sagen, haben. Viele Leute werden jetzt schimpfen, weil ich hoffentlich sage, aber...
Ja, sie müssen ja auch ihren Nachwuchs erziehen.
Es geht nicht nur um Nachwuchs erziehen, sondern ich glaube, dass die Leute auch, das merkt man auch hier in der Stadt, die sind so erfreut, auch wenn die Festspiele anfangen. Warum soll man die nicht ein bisschen teilhaben lassen? Also das ist, ich finde das eine sehr arrogante Haltung, wenn wir sagen, wir machen hier oben eine Vorstellung und ansonsten darf dann niemand hinter die Kulissen gucken.
Kommen wir mal zum nächsten Musik, Shakira. Sie mögen Shakira?
Ich finde, die Dame hat eine sehr interessante Stimme.
Sie hat ja jetzt auf der WM gesungen.
Ja.
Waka Waka. Was ist so toll an ihrer Stimme? Willst du das mal vergleichen?
Ich finde, die hat eine wahnsinnige Erotik, die Stimme. Stimmen sind ja immer Geschmackssache. Das merkt man ja hier in dem Fach auch, also gerade in der Oper sehr deutlich, dass Stimmfärbung, Timbres wahnsinnige Geschmackssache sind. Das merken Sie auch an den Premierenkritiken vom Lohengrin, dass Timbre wirklich eine Geschmacksfrage ist. Aber für mich persönlich hat die Frau einfach eine deutliche Erotik in der Stimme. Deswegen höre ich die Stimme einfach sehr gern.
Das war Musik der kolumbianischen Rock-Pop-Sängerin Shakira. Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Natascha Pflaumbaum am Tisch, mit Katharina Wagner, Urenkelin von Richard Wagner und Geschäftsführerin und Leiterin der Richard Wagner Festspiele in Bayreuth, zusammen mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier. Wir haben gerade über die neuen Ideen gesprochen. Es gibt noch mehr Neues. Sie sprachen ganz am Anfang über den 200. Geburtstag von Richard Wagner 2013. Dann gibt es auch eine Veranstaltung, die nennt sich Zäsuren.
Ja, das ist eine Lesungsreihe, die wir seit diesem Jahr neu veranstalten. Da setzen sich Intellektuelle wirklich mit dem Thema Wagner auseinander, also Intellektuelle und Künstler. Wir haben zum Beispiel Herrn Nitsch da, der einfach mit Publikum zum Thema Wagner diskutiert.
Ja, dann ist zu lesen Aufarbeitung der NS-Geschichte.
Ja, nicht nur der NS-Geschichte, sondern grundsätzlich so der jüngsten Vergangenheit bis hin zur NS-Geschichte. Das ist eine Sache, wo Bayreuth ja immer wieder auch ernsthafter Vorwurf gemacht wird. Gibt es noch Dokumente, die noch nicht gesichtet wurden? Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit zu sagen, wir, also meine Schwester und ich, haben die Verantwortlichkeit, hier auf alle Dokumente Zugriff zu geben. Werten tun wir sie selber nicht, wir sind keine Historiker, also das steht uns auch gar nicht an, aber zumindest das Zeichen zu setzen, jawohl, offene Türen für alle, die sich hier umgucken möchten, falls es noch irgendwelche unausgewerteten Dokumente gäbe. Das finde ich ganz wichtig, das ist auch für die Festspiele sehr wichtig.
Das heißt, Sie öffnen Forschern die Türen.
Also absolut.
Man kann Projekte sozusagen anmelden.
Absolut, also es gibt eine Forschungsgruppe, die steht dem vor und dann finde ich aber auch das Konzept, dass die eben sagen, wir forschen jetzt nicht nur für uns, was uns interessiert, sondern es soll auch so eine Art Roundtable geben, wo eben Leute von außen Fragen stellen können, Anträge stellen können, nach was geguckt wird oder auch selber mit rein können. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache auch für Bayreuth. Und meine Schwester und ich öffnen sozusagen die Türen, wollen aber auch grundsätzlich nicht selber werten, weil das können wir nicht. Das ist einfach der falsche Beruf, den wir dafür haben. Da muss man Historiker sein und auch Material richtig bewerten können.
Ja. Gute Ideen, viele Ideen, kosten viel Geld. Und wie immer, die Finanzierung der Bayreuther Festspiele, die ist eigentlich ganz klar. Bund und Freistaat Bayern und dann auch eben ein Großteil aus der Mäzenatengruppe. Da gibt es die Gesellschaft der Freunde, auch der Bezirk Unterfranken und die Stadt Bayreuth. Also da gibt es eine recht gute Finanzierung. Aber man muss auch sagen, dass, Sie haben es ja ganz am Anfang angesprochen, Sponsoren einfach wichtig sind. Und ich glaube, dass sich auch immer stärker so ein amerikanisches Modell durchsetzt, dass einzelne Projekte von Sponsoren dann finanziert werden. Nun gibt es am Dienstag nach der Eröffnung hier immer die große Mäzenatenversammlung. Die Gesellschaft der Freunde trifft sich, die hat für Tumult gesorgt. Es gibt eine zweite Mäzenatengruppe, TAF heißt die, Team der aktiven Förderer. Und Bayreuth wäre nicht Bayreuth, wenn es da nicht kleine Konflikte geben würde, über die wir jetzt hier nicht dezidiert reden müssen. Aber es gibt sie wahrscheinlich, weil ein gewisser Liebesentzug bei der Gesellschaft der Freunde zu vermelden ist. Kann das sein?
Ja, was heißt Liebesentzug? Meine Schwester hatte gesundheitliche Probleme, musste sogar ins Krankenhaus. Und ich hatte früh an dem Tag, wo die Versammlung der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth war, wirklich horribles Nasenbluten, das nicht aufhört, und habe es danach wahnsinnig mit dem Kreislauf bekommen, musste dann wirklich kurzfristig absagen. Ich fand's, wie auch schon in der Presse zu lesen war, wie einige andere, auch sehr irritierend, dass auf Krankheit quasi mit Buhrufen und Gelächter reagiert wird. Es ist wenig schön, wenn es einem schlecht geht und die Leute reagieren in so einer Form.
Man merkt doch eine gewisse narzisstische Kränkung auf Seiten der Gesellschaft. Sind schon viele in dem Verein, TAF?
Also soweit ich mitbekommen habe, haben die doch einen großen Zuwachs. Sie haben innerhalb von 2 Wochen bereits 100 Mitglieder. Das ist nicht wenig, glaube ich.
Aber man merkt, und es fällt doch auf, sobald hier in Bayreuth irgendetwas sein Alleinstellungsmerkmal verliert, wird etwas extrem nervös. Also sobald es nicht nur ein Festspielhaus mit Aufführung gibt, sondern Public Viewing, gerät etwas aus den Fugen. Sobald es einen zweiten Sponsorverein gibt, jede andere Oper würde sich freuen,
ja,
wenn das
klar,
der Fall ist.
Wir freuen uns ja auch.
Weil das natürlich extrem gut ist, viele Interessenten dann auch zu gewinnen. Aber hier wird es immer gleich sehr, sehr konfliktreich ausgedrückt. Tragen. Das ist schon auch so eine gewisse Bayreuther Nervosität, ne?
Ja, ich meine, neulich sagt jemand immer, es wird zu viel Wirbel um Bayreuth gemacht und die Festspielleitung würde das machen. Es ist nicht die Festspielleitung. Also meine Schwester und ich sind extrem ruhig. Natürlich blickt jeder auf diese doch kleinere Stadt, die auf einmal zu fast zur Großstadt mutiert. Das ist natürlich viel Aufregung. Man darf nicht vergessen, diese Stadt hat ja auch eigentlich gar nicht die Kapazitäten. Und da ist natürlich jeder in Aufregung, dass er das auch wirklich schafft. Und diese Stadt schafft das jedes Jahr wieder gut.
Wir wollen gleich nach der nächsten Musik auf Ihre Funktion als Künstlerin, als Regisseurin kommen. Und wir leiten das sozusagen ein mit Meistersinger-Musik. Denn Sie haben hier 2007 Meistersinger inszeniert. Und das erste Mal mit dieser Regiearbeit quasi bei den Bayreuther Festspielen sich vorgestellt. Warum war das sozusagen Ihr Anfang hier? Haben Sie sich das gewählt oder hat Ihr Vater das so mit Ihnen ausgemacht?
Na, mein Vater hat es mir vorgeschlagen, weil er einfach weiß, es ist ein langes Werk, es ist ein relativ komplexes Werk und er sagte, überleg dir das mal, das steht jetzt wieder auf dem Spielplan, ich weiß, dass du das sehr gut kennst, kannst du damit was anfangen? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, kann man mit dem Werk, das man inszeniert, was anfangen? Wenn ich mit dem Werk irgendwie keine Ansatzpunkte für mich selber sehe, lehne ich es ab. Weil dann kann ich es nicht inszenieren.
Was können Ansatzpunkte sein?
Beim Meistersinger hat mich eindeutig natürlich ein Konflikt bewegt, den wir hier oben ja auch immer wieder haben. Der Konflikt, um es mal ganz krass runterzubrechen, was ist denn Kunst? Welche Kunst ist legitim und was ist denn die richtige Kunst? Den Begriff gibt es ja gar nicht, die richtige Kunst. Aber das ist natürlich was, was in Meistersinger thematisch absolut präsent ist, ein Diskurs, ein Kunstdiskurs, der ja hier jeden Tag geführt wird. Deswegen fand ich das Stück auch hier besonders spannend, dass man eben sagt, man hat ein Stück und hat das aber auch vor der Tür, dass Leute sich heftig über Inszenierung, über musikalische Gegebenheiten, über Dirigate, über Stimmen wirklich streiten. Hier wird permanent ein Diskurs geführt und dieser Diskurs, diese grundsätzliche Frage auch heute, wo Leute auch immer reflektieren, ist das noch Kunst? Also da gibt's ja diesen Wahnsinnsspruch, ist das Kunst oder kann das weg? Der kommt ja auch nicht von ungefähr, dieser Spruch. Das hat schon viel mit Meistersingern zu tun. Insofern hat mich das wahnsinnig interessiert. Zum anderen haben wir natürlich hier eine sehr, sehr, sagen wir mal, historisch bedingt doch auch einen sehr traurigen Zusammenhang mit Meistersinger, weil es eben auch eine der Lieblingsopern Hitlers war. Und ich glaube, es war auch in Bayreuth mal Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Man konnte sich da in Bayreuth auch nicht mehr um das Thema rumlavieren, weil dieses Haus, gerade mit diesem Stück, hat leider eine sehr traurige Geschichte. Zu der muss man auch mal Stellung nehmen, was ist hier auch mit dem Stück passiert. Da musste man einfach auch mal der Wahrheit ins Auge sehen.
Mutig aber dann, ne?
Ja, was heißt mutig? Überfällig, glaube ich.
Musik aus den Meistersingern. Das war Musik aus den Meistersingern von Richard Wagner, gewünscht von Katharina Wagner. Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist heute Natascha Pflaumbaum und zu Gast ist Katharina Wagner. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über Ihre erste Inszenierung hier, die Meistersinger. Sie sind nun tatsächlich Verfechterin des Regietheaters. Regietheater, große Frage, Werktreue. Gibt es sozusagen ein Werk und eine Produktion dazu? Oder wie hat man das zu verstehen? Was mögen Sie so daran?
Oh Gott, ich glaube, das ist ein wahnsinnig ausschweifender Komplex. Zum einen muss ich immer sagen, ich fordere eigentlich immer ein neues Wort für das Wort Regietheater. Das ist meiner Meinung nach auch schon eine gewisse Ästhetik, die gemeint ist, die aber heute so gar nicht mehr stattfindet. Also ich wäre jedem schon mal dankbar, der ein neues Wort in den Raum wirft. Man kann nicht grundsätzlich alles in die Schublade Regietheater stecken. Also ein Neuenfels inszeniert völlig anders wie ein Baumgarten und wie eine Wagner, wie sie alle heißen. Und trotzdem sind das alles Regietheaterregisseure. Das ist mir ein bisschen zu allgemein und zu, sagen wir mal, zu kategorisiert. Ich finde, dass auch da meine Kollegen eine viel größere Differenzierung verdient hätten. Aber gut, es gibt kein neues Wort. Lassen Sie uns das Wort einfach benutzen. Das andere ist einfach werktreu. Ich meine, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Natürlich sind Regieanweisungen, haben auch ein gewisses Alter, haben auch eine gewisse Struktur, die sich auf technische Gegebenheiten bezieht, wie sie damals waren. Wagners Regieanweisungen, auf dem Standpunkt stelle ich mich, würden heute nicht mehr so aussehen, wie sie damals aussahen, weil man damals einfach keine HMI-Scheinwerfer hatte, die man anmachen konnte. Und selbst wenn die ganze Bühne schwarz ist, ist der dann einfach hell. Deswegen hatte Lohengrin einfach was Silbernes an der hellsten Punkt auf der Bühne. Das sind Gegebenheiten, Gegebenheiten, wo ich sagen müsste, wir müssten mal aufpassen. Ich bin nicht Richard Wagner. Andere sagen immer, das würde Wagner nie erlauben. Woher sollen sie das wissen? Also das ist eine Haltung, da bin ich schon immer, sagen wir mal, sehr, sehr allergisch drauf, wenn irgendjemand weiß, wie es Richard denn gerne gehabt hätte. Das weiß ich nicht. Das kann aber auch kein anderer wissen, weil man weiß nicht, was heute da wäre, wenn er sagt, wunderbar, also ich habe hier die ganze Obermaschinerie voller Scheinwerfer gehängt. Wir können in die Unterbühne fahren und können auf einmal so und so viele Tonnen einfach hochziehen in der Verwandlung, wie dann eine Regie bei Richard Wagner aussähe. Das kann man so wirklich nicht sagen. Zum anderen ist es ja schon so, wenn man eine Produktion szenisch macht, diesen ganzen Aufwand, das ist ja ein Riesenaufwand, eine Produktion auf die Bühne zu bringen, muss man sich natürlich, oder stelle ich mir die Frage, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, will ich dann immer genau dasselbe sehen? Ich finde, dann sollte man einfach 5, 6 Produktionen spielen, die dann Referenzproduktionen sind. Ich persönlich finde es spannend und gerade in Bayreuth habe ich ja das Publikum, wo ich davon ausgehen kann, wenn jemand 10 Jahre eine Karte bestellt, hat er sich auch mit dem Werk auseinandergesetzt. Das ist in einem Repertoirehaus, wo jemand 5 vor 6 noch eine Karte kauft und dann reingeht und gar nicht weiß, oh, was ist AIDA? Das kann man nicht vergleichen. Ich gehe hier wirklich von einer fundierten Werkkenntnis aus. Also kann ich aber auch ein gewisses, sagen wir mal, Abstraktionsvermögen verlangen, weil mein Publikum, denke ich, doch vorbereitet ist. Und eine Adaption muss da möglich sein. Auf dem Standpunkt stehe ich einfach, weil die Leute sich doch vorbereitet haben.
Wie lassen Sie sich inspirieren? Wie kommen Sie dann auf eine Idee? Sie haben vorhin gesagt, Sie nehmen ein Werk, das muss Sie schon irgendwie antriggern, irgendwie berühren. Ja, also ja. Da muss es einen Punkt geben, der Sie anzieht. Aber wie geht es dann weiter sozusagen in der Arbeit? Ist es Teamwork?
Es ist Teamwork, es ist viel Teamwork. Man sitzt mit Dramaturgen, Bühnenbildner, Kostümbildner zusammen und diskutiert die Sachen, weil oft ist eine Idee sehr schön funktioniert, aber für das Stück nicht. Also was ich auch immer sage, es ist Schwerpunktverschiebung. Viele Leute haben auch eine ganz konventionelle Vorstellung. Meistersinger ist eine Liebesgeschichte zwischen Ritter und Evian. Ist es aber nicht nur. Also ich bin nicht eine, die sagt, mich interessiert das Stück nicht, ich mache irgendeine Inszenierung, weil mir gerade Bilder in den Kopf kommen. Und wenn ich gerade im Supermarkt stand und eine Erbsendose war vor mir gestanden, musste ich auf die Bühne, weil mir das gerade das letzte Bild war. Darum geht es eben nicht, sondern das Konzept muss schon in das Stück passen und nicht das Stück in das Konzept. Also das ist schon, glaube ich, eine wahnsinnig entscheidende Sache, wenn das an allen Nähten aufbricht, weil man unbedingt ein Stück in ein Konzept warzen will, sozusagen, um es mal bayerisch auszudrücken, dann ist man falsch. Man muss sich schon ernsthaft auseinandersetzen. Und ich glaube, dass jeder Regisseur, der hier inszeniert, sich wirklich so ernsthaft damit auseinandersetzt, welches Werk er hier inszeniert.
Sprechen wir aber über Sie. Ja. Also Sie haben, ich habe das seinerzeit mitbekommen, dass die ganzen Sänger waren involviert. Ja, nicht in die Inszenierung insofern, als die Ihnen was zugeflüstert haben. Aber das war so eine ganze Work-in-Progress-Geschichte. Man hatte den Eindruck, auch bei den Interviews wurde immer wieder gesagt, wir haben das so gemacht. Also das war eine ganz kommunitaristische Angelegenheit, demokratische Angelegenheit,
glaube ich. Ja, weil ich der Meinung bin, ein Regisseur ist das eine. Der denkt sich das Konzept aus, der bewegt die Sänger auf der Bühne. Bloß wenn ein Sänger nur auf Anweisung agiert und das nicht wirklich mitträgt, dann in der Regie ist nur so gut wie die Sänger, die sie auf der Bühne darstellen.
Sie gehen vom Gesang aus oder von der Darstellung der Sänger?
Ich gehe von beiden aus. Also eine gute Darstellung ist, sagen wir mal so, ein Sänger muss singen. Dadurch ist bei gewissen Stellen nur eine gewisse Darstellung möglich, weil er sich da besonders auf den Gesang konzentrieren muss. An anderen Stellen wiederum ist es einfach wichtig, dass er darstellt. Und für mich ist es einfach extrem wichtig, dass man sagen muss, die Regie ist nur so gut, wie sie der Darsteller trägt. Und deswegen sage ich auch immer wir, wenn ich eine Regie arbeite, versuche ich den Sänger dahin mitzunehmen, dass er das antizipieren kann, was ich mir ausgedacht habe. Wenn er das nicht kann, dann diskutiere ich mit ihm auch notfalls 3, 4 Stunden abends. Und man muss eine Lösung finden, weil eine Regie lebt durch den Sänger. Eine Regie lebt nicht durch die Idee des Regisseurs.
Wie komplett ist Ihr Konzept, wenn Sie mit der Probenarbeit beginnen? Und wie offen? Also wie habe ich mir das vorzustellen?
Es ist so komplett, dass man sagen kann, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Also ich bin kein Regisseur, der auf die Probe kommt und sagt, bietet mir mal was an. Das finde ich eine Unverschämtheit, weil das geht auch nicht. Dafür kriege ich mein Geld, dass ich ordentlich vorbereitet bin. Und ich bin diejenige, die sagen muss, was angeboten werden soll. Das ist eine grundfalsche Voraussetzung, dass man sich eben nicht vorbereitet. Wenn ich aber merke, okay, ich habe mir was angedacht, was ein Sänger nicht tragen kann, sei es aus welchen Gründen auch immer, weil er sich anders bewegt, wie ich mir das vorstelle, weil er einen anderen Duktus hat, dann muss man umdenken. Dann muss man sich die Person mal 2, 3 Probentage anschauen und sagen, okay, und jetzt denke ich das für diesen persönlichen Typen um.
Sie tragen den Namen Wagner und sind abonniert auf die Werke Ihres Urgroßvaters. Ist es eine Last oder eine Freude?
Teils, teils. Also Gott sei Dank kommen auch ein paar andere Angebote rein. Ja gut, irgendwann hat man mal den ganzen Wagner durch, dann kann man wieder von vorne anfangen. Ich bin da auch sehr, sehr sparsam. Also ich mache auch als nächstes Tiefland, was mich sehr freut. Das ist jetzt mal kein Wagner.
Was reizt Sie überhaupt an der Musik? Reizt Sie was an der Wagnerschen Musik? Ja, natürlich. Aber ist es nur familiär bedingt? Ist das quasi ein Erbe, dass Sie, weil Sie es...
Ja, das ist so eine wahnsinnig schwierige Frage immer für mich, wenn Sie mit was groß werden. Ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass Sie gar nicht sagen können, das ist im Prinzip wie mit den Charts, wenn Sie immer wieder, Sie steigen ins Auto und hören immer wieder dasselbe Lied irgendwann, ob Sie sich zugestehen wollen oder nicht, singen Sie es mit. Also das ist schwierig zu beschreiben, wenn man sozusagen damit groß wird, ist das so ein Teil von einem, dass man das gar nicht wegdenken kann. Das ist so eine Selbstverständlichkeit, das ist so, ja, das gehört zu so einem, dass man gar nicht es wegdenken wollte und könnte.
Ich meinte eben noch in einem anderen Sinne, hatten Sie überhaupt mal die Möglichkeit zu sagen, ich bin dagegen?
Meine Eltern haben mich da sehr klug erzogen. Wenn ich dagegen war, war ich halt dagegen. Dann war es schon wieder uninteressant, dagegen zu sein. Das sind ja meistens so pubertäre Auswüchse. Gegen alles, was ich war, das war in Ordnung. Insofern hat sich diese Ich-bin-dagegen-Phasen sehr schnell erledigt. Aber das gab es eigentlich in Beziehung auf Wagner nie, dieses Ich-bin-dagegen. Das ist ganz lustig.
Ist das auch ein Stolz?
Nee, ich wurde eigentlich so ganz so deutlich so normal erzogen, dass man nicht sagte, du bist was Besonderes, sondern das ist einfach Zufall. Jeder wird da reingeboren, wo man reingeboren wird und das ist ja auch völlig richtig. Es ist schön, dass dein Urgroßvater da was Großes geschaffen hat, aber das haben andere Leute auch. Also das war ja nicht ich, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich glaube, ein Stolz wäre eher da, wenn man sagt, ich hätte diese Opern selber komponiert, habe ich aber nicht. Also das sind nicht meine Lorbeeren. Und dass man dann irgendwie sozusagen in diese Familie reingeboren wird, ist ja auch noch kein Verdienst von einem selber, sondern mehr als Zufall. Insofern, glaube ich, kann man da schon mit beiden Beinen beruhigt auf dem Boden stehen und genau wissen, was man selber, worauf man selber stolz sein kann und wo die Lorbeeren woanders hingehören. Also das ist ja alles Urgroßvaters Werks und nicht meins. Insofern stolz auf die Verwandtschaft kann man sein, aber nicht stolz, dass man sagt, jawohl, das kommt von mir. Kommt ja nicht.
Nee, das ist klar. Nicht stolz, dass man sozusagen dazugehört zu dem Clan. Das ist.
Naja, gut, ich meine, da würde ich sagen, stolz braucht man darauf nicht sein. Dazu ist dieser Clan auch viel zu verwoben. Gerade in der heutigen Zeit, man kann stolz sein, Richard Wagner als Urgroßvater zu haben. Das würde ich jetzt mal eher auf den Punkt bringen. Aber wissen Sie, ich meine, letztlich sollte es zugehen wie in jeder normalen Familie auch. Das tut es hier leider öfters mal nicht. Und darauf kann man eigentlich nicht stolz sein.
Wir wollen jetzt nochmal über die Musik für die Bayreuth so berühmt ist, sprechen natürlich auch über die Sänger und wir kriegen jetzt auf eine etwas ungalante Weise die Kurve. Wir haben nämlich noch eine Musik dabei und zwar Rammstein.
Dabei.
Super Stimmen.
Ja, Rammstein ist einfach das Schöne, dass der Text und die Inszenierung, also die meisten Texte von Rammstein sind einfach hochintelligent, weil sie doch immer wieder widerspiegeln, was auch in unserer Gesellschaft falsch läuft. Das auf sehr intelligente Art und Weise. Man kann sich sicherlich über die Musik streiten, ob die einem gefällt, aber inhaltlich bringt mich das jedes Mal zum Nachdenken und zum anderen sind natürlich die Bühnenshows einfach als Inszenierung, dass ich dafür eine Affinität habe als Regisseur, ist ja völlig klar. Die Live-Inszenierung von Rammstein ist wirklich ganz großes Theater im positivsten Sinn. Kalt, so kalt, mir ist kalt, so kalt, mir ist kalt, so kalt, mir ist kalt.
H2 Kultur, Sie hören Doppelkopf, heute mit Natascha Pflaumbaum am Mikrofon und zu Gast ist Katharina Wagner, Urenkelin von Richard Wagner und das war Musik von Rammstein. einleitend auf die Frage, dass die Besonderheit der Musik hier in Bayreuth so eine große Rolle spielt und wie diese Besonderheit eigentlich gemacht ist. Denn das ist ja eine besondere Akustik. Vielleicht kann man das ganz kurz nur sagen. Denn es ist zum Teil ja schon bekannt, dass es keinen Orchestergraben gibt und deswegen alles doch etwas anders klingt hier.
Ja, es gibt einen geschlossenen Orchestergraben. Also einen Orchestergraben gibt es zwar, sonst hätten wir keinen Platz fürs Orchester, ja. Aber da ist ein Deckel drüber sozusagen. Und dieser Deckel, dadurch wird der Klang erstmal auf die Bühne geworfen, mischt sich damit in Stimmung, geht dann in den Zuschauerraum. Insofern hat das hier eine ganz besondere Akustik. Es ist auch akustisch so angeordnet, dass sie so quasi eine, in Anführungszeichen, so ein bisschen so eine Amphitheateranordnung haben. Insofern, dieses Haus hat eine wahnsinnig besondere Akustik und ich glaube auch eine der besten Akustiken der Welt. Oft kopiert, nie erreicht.
Und es ist auch nicht so, dass nur der Kenner das spürt. Ne?
Nein,
also, dass man ganz, ganz feine Ohren haben muss, sondern das kriegt schon jeder mit. Da muss man jetzt keine Angst haben.
Nein, das kriegt wirklich jeder mit. Also beim Parsifal zum Beispiel hat man immer das Gefühl, die Musik kommt irgendwie so aus dem Stuhl unter einem raus. Das ist ganz irre, was diese Akustik kann. Das kriegt man rein intuitiv mit. Ich glaube sowieso, dass Musik nichts ist, was man nur als Kenner genießen kann oder eine Inszenierung oder eine Wagner-Oper, sondern das ist auch was Emotionales. Und entweder jemand ist emotional davon begeistert, wird mitgenommen, dann findet er das toll oder es berührt ihn nicht, dann findet er es nicht toll. Also ich glaube, ich finde das immer schwierig, wenn man sagt, Oper ist nur was für Kenner. Das stimmt nicht. Oper im Allgemeinen ist einfach was für den Menschen, das ihn entweder emotional bewegt oder nicht. Punkt.
5 Wochen, 6 Wochen sind Sie hier und haben Festspielzeit. Was machen Sie den Rest des Jahres? Da sind Sie sozusagen unterwegs und suchen.
Ja, also meine Schwester und ich, wir hören uns da schon um und wenn wir eine interessante Stimme hören, dann laden wir die hier auch zum Vorsingen ein, wie es eben in dieser speziellen Akustik klingt. Klar, Regisseure muss man suchen, da gibt's viel zu tun. Auch die Planungen sind ja nicht so ohne weiteres zu machen. Die neuen Bühnenbilder müssen gebaut werden fürs nächste Jahr. Wir haben ja Gott sei Dank selber noch Werkstätten. Sponsoren müssen akquiriert werden, Besetzungen müssen gemacht werden. Ja, also es gibt genug zu tun. Wir haben wirklich genug unterm Jahr auch zu tun. Das ist jetzt nicht so, dass wir dann am 28. August den Laden schließen und dann fängt das da wieder an.
Wie ist das, wenn Sie unterwegs sind und eine Stimme suchen? Wonach gehen Sie auch? Nach Ihrem, klar, es ist geschmacksbedingt. Haben Sie da...
Stimmen sind immer Geschmackssache. Ja. Also es gibt natürlich einfach Stimmen, die technisch sehr gut sind. Das ist klar. Die Gesangstechnik ist ein relativ objektives Kriterium noch in dem Ganzen. Es gibt Stimmgrößen, die ein relativ objektives Kriterium sind. Aber sobald man über Stimmfarben redet, ist das schon wieder eine völlig subjektive Sache, weil jeder eine Stimmfarbe anders empfindet. Das Timbre empfindet jeder Mensch schon wieder anders. Es gibt einige, die mögen baritonale Timbre, es gibt einige, die mögen nur helle Timbre. Also das ist einfach die persönliche Note, ist immer Geschmacksfrage.
Wie ist das? Gibt es eigentlich bis zum 28. August hier irgendein Privatleben oder ist das ein einziger langgezogener Tag, diese Festspielzeit?
Ja, das Privatleben kommt ein bisschen kurz, sagen wir so. Manchmal versucht dann immer noch ein bisschen zum Sport zu kommen, so mal eine Stunde am Tag so zwischendrin, wenn das geht. Klappt aber in den letzten 2-3 Wochen auch nicht wirklich, muss ich gestehen. Also im Moment ist es eher so ein langgezogener Tag, ja.
Und dann nach der Festspielzeit geht's nach Gran Canaria?
Genau, erstmal in Urlaub.
Ist es für Sie eigentlich schwierig? Sie machen es zwar mit Ihrer Schwester zusammen, aber Sie sind 32, 10 Jahre jünger als ich. Und ich finde, dass Sie einen Mordsbrocken hier zu erledigen haben. Mit dem Vater im Hintergrund und auch mit der Mutter im Hintergrund hatte man noch so ein gewisses Über-Ich, quasi, das einen auch vielleicht dirigiert hat. Das kann jetzt auch noch der Fall sein. Aber ist das für Sie ist das schwierig eigentlich, mit so viel Selbstbewusstsein und Kraft da durchzugehen? Oder entspricht Ihnen das genauso? Würden Sie sagen, das ist eigentlich das ganz normal?
Also ich glaube, meine Schwester und ich hätten uns gar nicht erst beworben für die Leitung der Festspiele, wenn wir das nicht irgendwie könnten. Das ist ja, man muss wissen, was an Arbeitsaufwand, an Arbeitsvolumen, an öffentlicher Aufmerksamkeit, an Stress, auch an unschönen Dingen auf einen zukommt. Wenn man nicht so gestrickt ist, dass man das irgendwie verkraftet, ist das der falsche Beruf. Und ich glaube, das wussten wir im Vornherein, wie wir uns beworben hatten, sonst hätten wir es gar nicht gemacht. Weil man sollte sich hier nicht bewerben, wenn man nicht ein gewisses Nervenkostüm und eine gewisse Ausdauer hat.
Macht Sie das glücklich, diese Arbeit?
Die macht wahnsinnig viel Spaß, die Arbeit, aber man muss eine wahnsinnige Leidenschaft dazu haben, weil es passieren auch jeden Tag Dinge, wo man sagt, die tut man sich eigentlich freiwillig nicht an. Da muss man sagen, die Leidenschaft zu Wagner, zu der Oper, zu diesem Haus, zu diesem speziellen Ort muss man haben. Wenn man die nicht hat, glaube ich, ist das schwierig, diesen Job wirklich zu machen. Aber mir macht er wahnsinnig viel Spaß, ja.
Wie sehen Sie Ihren Weg für die Zukunft?
Gut, also wichtig ist für mich auch immer noch, dass neben der Festspielleitung auch wirklich Regie führen möglich ist, weil das eben auch meine zweite große Leidenschaft ist. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr, sehr traurig, wenn ich das nicht mehr machen könnte. Und ansonsten bin ich jetzt keiner, der unbedingt sagt, wo er 2030 gerade sitzt.
Sie leben für den Tag?
Nee, ich bin schon Zukunftsvorausplaner, aber jetzt nicht so unbedingt auf 30 Jahre, das ist mir, oder auf 20 Jahre, das ist mir zu viel. Ich lebe nicht für den Tag, nee, um Gottes Willen, ich lebe eigentlich immer schon immer morgen, weil ich immer denke, oh Gott, darfst du nichts vergessen, musst du planen. Bin schon eine, die plant, aber jetzt planen wir eben bis 2015 und bis dahin geht erstmal die Denke auch.
Könnte es auch ein Leben ohne Wagner geben?
Schwierig zu beantworten, wenn man damit aufwächst. Das wird einen immer irgendwie... Ich glaube, selbst wenn man einen Herrn Meier heiratet, wird das Leben nicht ohne Wagner werden. Selbst wenn man sich noch so drum bemüht.
Frau Wagner, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.